Guten Morgen. Zwei Freude, herzlich willkommen im Kernsysteme. Wir haben letztes Mal gesehen, was Kammernsysteme sind. Kommst du da Kammernsysteme? Wir haben Beispiele gesehen, wir haben dicke, dünne Beispiele gesehen, wir haben ausführlich über Residuen gesprochen, über Galerien und Typen von Galerien. Und dann hatten wir so Abbildungen. Jeder Farbe wird ein Erzeuger zugewiesen. Dann kann man das ausdehnen, wenn man Wörter in den Farben bildet, dann kriegt man entsprechende Kombinationen aus Erzeugern, die dann einfach in der Boxgruppe miteinander verknüpft werden, in der richtigen Reihenfolge. All das haben wir gesehen und dann habe ich schon angeteasert, was wir heute machen, dass wir uns nämlich in einem Coxeter Kammernsystem angucken, wie wir von einer Kammer aus mit einer Galerie von einem festen Typ loslaufen können. Was wir noch brauchen, was ich glaube ich noch nicht angeschrieben habe, ist so eine Art Generalvoraussetzung, die wir jetzt ganz oft haben werden. Deswegen fange ich mit der an. Ich glaube, dass sie nicht an der Tafel stand. Letztes Mal. Voraussetzung 4.2. Die ist es jetzt erstmal immer. Ab jetzt sein immer I eine Indexmenge. S ein Erzeugungssystem für die Coxeter Gruppe. B und die Erzeuger heißen RI und werden mit der Indexmenge I durchbezeichnet.
Ich möchte nicht nummerieren sagen.
System für die Coxeter Gruppe W ist, dann ist da schon mit eingepreist. Entschuldigung, ich muss kurz das Kabel aus dem Weg räumen, weil wir uns gegenseitig verletzen könnten. So vielleicht. Ich meine, dass dann auch tatsächlich W mit diesem Erzeugungssystem S so eine Coxeter Präsentation hat. Das soll da mit drin stecken. Denn dann haben wir auch diese andere Notation noch mit im Hinterkopf, diese M, I, J und so. Das alles ist dann mit dabei. Für die Coxeter Gruppe W mit üblicher Präsentation schreibe ich mal, damit wir wissen, was da noch so mit dranhängt an Notationen. Dann haben wir M, I als Menge der Wörter M, I. Seien das so, ein Erzeugungssystem. Weiter M, I. Die Abbildung aus der Definition, die ich dann gleich nochmal wiederhole. Ich schreibe mal die besprochene Abbildung und wiederholen wir gleich. Und zum Schluss kommt noch das Sigma, das Coxeter-Kammernsystem sein soll, das zu diesem ganzen Kram gehört. Zum Coxeter-System W, S, also mit Coxeter-Gruppe W und entsprechender Präsentation und Erzeugungssystem S, so dass klar ist, wie die Färbung des Graphensigma zustande kommt und so. Okay, gucken wir mal kurz, was wir noch wiederholen wollen. Indexmenge ist klar, Erzeugungssystem ist klar, die Notation dafür, dann haben wir diese Menge der Wörter. Vielleicht wiederholen wir noch mal kurz, was die Abbildung R macht. Ich habe es gerade schon gesagt. I wird abgebildet auf den dazugehörigen Erzeuger RI. Und wenn ich ein Wort habe, ich schreibe es einfach irgendwas hin, vielleicht IJKI, dann wird es von R abgebildet, indem wir einfach fortsetzen, was R mit den einzelnen Buchstaben macht, also mit den einzelnen Farben. Da kommt dann auch raus R unten IJKI, das ist ja das Wort. Und was ist definiert als RI verknüpft mit RJ, verknüpft mit RK, verknüpft mit RI in dieser Reihenfolge? Die Reihenfolge ist wichtig, weil die Gruppen, in denen wir arbeiten, im Allgemeinen nicht arisch sind. Das ist also das, was die Abbildung R tut, nochmal zur Erinnerung. Und auch nochmal zur Erinnerung, was war in unserem Coxeter-Kammernsystem los? Die Eckenmenge ist einfach unsere Coxeter-Gruppe, W. Das heißt, dass die Gruppenelemente die Ecken bilden. Und X ist I benachbart zu Y. Genau dann, wenn ich von X zu Y komme, indem ich von rechts mit dem Erzeuger RI verknüpfe. Das heißt, Y ist X mal A. Das war ein Signal. Nachher haben wir ganz viele Bilder. Deswegen mache ich jetzt nicht noch mehr Bilder, sondern fange an mit dem Nimmer. Ich habe das jetzt schon bis zum Quarten, hoffe ich. Einmal vier, drei. Achso, aber vorher. Wo sind jetzt noch Fragen übrig geblieben? Wo hätte ich noch etwas wiederholen oder nochmal erklären sollen? Vielleicht auch einfach vom Ende der letzten Vorlesung. Ist da noch irgendwas offen geblieben, bevor wir jetzt anfangen? Denn wir fangen jetzt wirklich an. Wir fangen an, Dinge zu beweisen. So, die Definition schlägt jetzt vorbei. Erstmal. Okay, bereit für das Lemma? Gut, ich höre keine Einwände. Steigendes Zustimmung. Wir haben Voraussetzung 4.2, die da oben steht. Das schreibe ich jetzt immer so hin. Das ist 4.2. Das wird jetzt immer mein Standard sein an der Stelle. Wir nehmen uns eine Kammer aus dem Kammernsystem Sigma her und ein Wort aus der Menge der Wörter in den Farben. Vor allem, wenn ich auch dazu spreche. Das geht jetzt nur um dieses eine Mal. Und wenn ich gleich wische, werde ich darauf achten, dass es wesentlich ordentlicher ist. Dann existiert genau eine Galerie. Die in X startet. Und wir können ausrechnen, was die Kammer ist, bei der wir dann enden. Die letzte Kammer auf dieser Galerie ist wiederholt. R Omega ist das Gruppenelement, das ich bekomme, wenn ich die Erzeuger verknüpfe mit den Farben entsprechend ihres Vorkommens in Omega in der richtigen Reihenfolge. So, das ist schon spektakulär genug, aber es wird noch besser, denn daraus folgt etwas. Daraus folgt, dass das Kammernsystem als Graph zusammenhängen lässt. Schreibt man dazu als Graph, für den Fall, dass man kurz überlegt. Aber das ganze Ding ist ja auch immer noch ein Graph mit Ecken und Kanten. Wir machen gleich Induktion, aber ich erkläre kurz an dem Bild, was die Idee ist. Oh, stimmt, ich kann sogar das Wort von da hinten benutzen. Super. So, wir laufen in Sigma los bei der Kammer. Die ist da drin. Das ist irgendein Gruppenelement. So. Jetzt habe ich mein Wort vorgegeben. Ich nehme mal als Beispielwort, was wir vorhin hatten, I und KI. Und ich möchte jetzt bei X loslaufen mit einer Galerie vom Typ IJKI. Was mache ich? Na, es gibt genau einen I-Nachbarn von X, nämlich X mal RI. Das ist der einzige, denn I-Nachbarschaft ist ja so definiert, dass ich von dem einen Element zum anderen komme, indem ich von rechts mit RI verknüpfe. Wenn ich das bei X mache, kommt halt genau ein neues Gruppenelement raus, Das ist der I-Nachbar, das ist der einzige. Das heißt, ich kann jetzt mit I loslaufen und komme an bei S. Hey, jetzt ist das meine neue Kammer. Der nächste Buchstabe oder die nächste Farbe ist J. Jetzt gucke ich bei X mal ein I und habe wieder genau dasselbe Argument. Der einzige J-Nachbar davon ist das neue Gruppenelement, das entsteht, wenn ich von rechts mit LJ verknüpfe. Denn so ist J-Nachbarschaft definiert. Und das geht auch nur einmal. Denn ich kann ja nur einmal dieses Element nehmen und von rechts verknüpfen, dann kommt genau ein neues Gruppenelement raus. Dementsprechend habe ich hier genau einen J-Nachbar. X mal RI mal LJ. Dann mache ich weiter mit K, habe aus dem gleichen Grund wieder nur einen K-Nachbarn. Dann mache ich nochmal weiter mit I, habe aus dem gleichen Grund wieder nur einen I-Nachbarn. Und so laufe ich diese eindeutig bestimmte Galerie entlang. Das ist alles eindeutig, weil immer jeder einzelne Schritt eindeutig ist. Deswegen geht es auch so gut mit Induktion gleich. Und wo lande ich am Ende? Na, wenn ich jetzt hier nochmal K laufe und dann nochmal I, komme ich am Ende raus bei X mal RI, RJ, RK, RI, also bei R, bei X mal R unten das Wort, mit dem ich angefangen habe. So, genau wo es Ende mal steht. Und das ist wirklich allgemein so funktioniert, überlegen wir uns gleich per Induktion, aber die Idee haben wir jetzt gesehen. Dann schreiben wir das mal ordentlich auf. Und wir machen Induktion über die Länge des Wortes. Das ist eine Länge des Wortes, das ist die Anzahl der Buchstaben, die wir benutzen. Und die Anzahl der Buchstaben ist mindestens 0. Das könnte das leere Wort sein. Dann hätten wir 0. Ansonsten haben wir eine natürliche Zahl. Und dann machen wir Induktion nochmal. Was ist denn los, wenn die Induktion ist? Naja, dann haben wir halt das leere Wort. Dann haben wir genau eine Galerie von diesem Typ, nämlich die, bei der wir einfach nichts machen. Die leere Galerie. Wir bleiben einfach bei X stehen. Wir multiplizieren also mit dem neutralen Element, denn das Bild unter der Abbildung R des leeren Wortes ist das neutrale Element in der Coxeter-Gruppe B. So, wenn wir dann verknüpfen, landen wir wieder bei X. Das ist dann die eindeutig bestimmte Kammer am Ende der eindeutig bestimmten Galerie von diesem Typ, die wir laufen können. Und wir haben jetzt weiter zu zeigen. Das heißt, dann ist Omega das leere Wort. Das schreibe ich jetzt mal. So runde Klammern hat dann gar nichts, um es abzugrenzen vom neutralen Element der Coxeter-Gruppe. So, der Wert unter R oder das Bild unter R ist das Einzelelement der Coxeter-Gruppe. Und für das leere Wort. Und was X war, war eigentlich schon egal. Gut, dann ist die Lösungsvoraussetzung, dass alles richtig ist, was im Lemma steht, für alle Kammern, für alle Wörter, deren Länge höchstens n-1 ist. Das heißt, n ist n-1 und das Lemma sei richtig für unsere Wörter. Sinnvolle Induktionsvoraussetzung? Gut, dann gehen wir jetzt zum Schritt. Und zwar machen wir das jetzt so, wie wir auch gerade in unserem kleinen Beispiel angefangen haben, uns zu überlegen, was da passiert. Das Wort ist jetzt ja nicht leer, da kommt also irgendeine Farbe vor und dann gibt es so eine erste Farbe, die da steht. Und die nennen wir I, nee, J. Und jetzt schreibe ich mein Wort Omega anders. Ich schreibe es nämlich jetzt als J mal Wort aus den restlichen Farben, die dann noch da sind. So, und im schlimmsten Fall ist das dann halt das leere Wort, aber das machen wir jetzt. Das ist okay. Sei also J so und sei Omega 0 ein Teilwort von Omega so, dass man Omega schreiben kann als Omega 0. Da sammeln wir einfach den Rest ein. Und dann definiere ich erstmal, genau, da ist kein Buchstabe vergeben, das ist gut. Jetzt definiere ich erstmal ein neues Element in unserer Coxeter-Gruppe, also eine neue Kammer. Und zwar nehme ich X mal RJ. Ich nehme also jetzt diesen ersten Buchstaben J, nehme den dazugehörigen Erzeuger in der Coxeter-Gruppe und multipliziere den von rechts an die Kammer X ran, bei der wir starten wollen. Okay, was ist jetzt also passiert? Ich bin bei X losgelaufen, gehe jetzt über eine Kante mit der Farbe J, das ist die erste Farbe, die in dem Typ Omega vorkommt, und dann lande ich halt bei einer wohldefinierten nächsten Kammer, Y. Wenn ich jetzt von Y ausgucke und dann nach einer Galerie suche mit dem Typ Omega 0, dann suche ich ja nach einer Galerie mit einem Typ, der als Wort kürzer ist als Omega, denn ich habe die erste Farbe ja vorher schon benutzt. Omega 0 ist ein kürzer als Omega. Per Induktion gibt es also von Y aus nur genau eine Galerie vom Typ Omega 0, die ich jetzt langlaufe. Und ich weiß auch, was am Ende dieser Galerie auf mich wartet, nämlich die Kammer Y mal R Omega 0. Zusammenbasteln. So, was haben wir gemacht? Wir sind bei X losgelaufen, bei der Kante der Farbe J, dann sind wir bei X mal J angekommen, das ist Y. Und jetzt haben wir irgendwie eine Galerie gefunden mit Typ Omega 0, wie auch immer die aussieht genau, sind bei Y mal R Omega 0 gelandet, das ist die Kammer am Ende. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir von X zu dieser Kammer ganz am Ende kommen. Naja, wir laufen einfach diese Kante mit der Farbe J lang und dann laufen wir die Galerie lang, die wir haben vom Typ Omega 0. Das ist auf jeden Fall eine Galerie in unserem Kammernsystem. Alle Kanten, die wir jetzt hier genommen haben, waren Kanten in unserem Graphen. Und welchen Typ hat die? Naja, am Anfang laufen wir Farbe J, dann laufen wir die Farben aus dem Wort Omega 0 durch. Insgesamt laufen wir also das Wort J Omega 0 durch als Typ. Und das ist genau unser Wort Omega. Wir haben also eine Galerie gefunden mit dem Typ, den wir haben wollten. Und die Frage ist nur noch, warum die eindeutig bestimmt ist. Zusammengesetzt ergibt das eine Galerie vom Wir landen bei Y mal R Omega 0 und wenn ich dann wieder mich erinnere, was Y war, dann bekomme ich insgesamt X mal R Omega. Ich schreibe einen Zwischenschritt hin. So, wir haben jetzt also aus unserem Lemma den Existenzteil erledigt und auch schon die richtige Endkammer. Aber wir haben nämlich die Eindeutigkeit, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Und hier kommt uns jetzt die Idee von vorhin zugute, wo wir uns einmal so ausgeixt haben mit den einzelnen Buchstaben, wie das funktioniert. Es gab von X aus nur eine Möglichkeit, wohin wir laufen konnten mit der Farbe J. Es geht wirklich nur zu diesem einen Nachbarn, X mal ein J. Der ist eindeutig bestimmt. Es gibt nur diesen einen Nachbarn, zu dem wir hinkommen, in der Kante der Farbe J. Ab da war alles eindeutig per Induktion. Und deswegen ist insgesamt diese Galerie mit diesem Typ eindeutig bestimmt. Der einzige J-Nachbar von X ist, wem ist nicht klar, was ich damit meine. Einziger J-Nachbar. Ist okay? Herr Krüger, okay? Gut. So, jetzt haben wir gezeigt, was hier am Anfang des Lemmas steht, dass es genau eine Galerie gibt, egal wo wir loslaufen, mit einem vorgegebenen Typ und wir wissen, nach wo wir ankommen. Und was ich jetzt noch erklären muss, ist, warum daraus folgt es. Das Kammernsystem als Graph zusammenhängt.
Okay, auch dazu male ich vielleicht erstmal ein Bild.
Genau, dann male ich auch erstmal ein Bild. Dann wische ich das hier gleich alles ab und schneide was Ordentliches hin. So, wenn ich Zusammenhang zeigen möchte, dann muss ich mir eigentlich Kammern nehmen, sagen wir mal A und B, irgendwo auf der Welt in unserem Kammernsystem. Und ich muss jetzt eine Galerie finden von der einen Kammer zu der anderen Kammer. Also egal welche zwei ich daher nehme, das muss mir gelingen, dann ist der Graph zusammenhängend. Aber es geht ja auch anders. Ich kann die Perspektive ein bisschen verändern und sagen, ich entscheide mich für eine besonders schöne, besonders wichtige Kammer, die im Zentrum des Universums liegt. Und wenn ich von überall aus dahin laufen kann, dann ist alles verbunden. Geht auch, oder? Gut, dann entscheide ich mich jetzt also für eine Kammer im Zentrum des Universums und diese Kammer ist das Materialelement in der Gaußkammer. So, was auch sonst. Jetzt muss ich also noch überlegen, wie ich von jedem Element, also jeder Ecke, jeder Kammer in diesem Kammersystem dahin laufen kann mit einer Galerie. So, was waren nochmal die ganzen Kammern? Das waren doch einfach Gruppenelemente. Ich bin jetzt also hier irgendwo unterwegs und habe so ein Gruppenelement G, also das W. So. Wie kommen die Gruppenelemente in die Welt? Na, indem ich sie zusammenbastle aus den Erzeugern, die ich habe für meine Coxeter-Gruppe. Die Erzeuger waren diese RI. Es gibt jetzt also irgendwie ja, genügend viele Erzeuger, die ich in passender Reihenfolge da irgendwie hintereinander verknüpfe, um auf mein Gruppenelement G zu kommen. Und jetzt mache ich so ein Reverse Engineering. Ich gucke mir einfach an, welche Erzeuger habe ich denn in welcher Reihenfolge zusammengebastelt, von so in diese Richtung hoch, um auf das Gruppenelement G zu kommen. Dann habe ich da halt haufenweise Zeug benutzt. Dann gucke ich mir die Indizes an, die da dran stehen, das sind Farben, die bilden ein Wort. Aha, wenn ich also dieses Wort jetzt los, also mit diesem Wort die passende Galerie loslaufe vom Einzelnen aus, dann laufe ich doch genau diese Erzeuger ab und multipliziere die alle miteinander, immer den nächsten von rechts so dran. Das heißt, am Ende muss ich zwangsläufig beim richtigen Gruppenelement rausgekommen sein. Wir sehen also, es kommt nur darauf an, das richtige Zentrum des Universums zu wählen. Es geht natürlich anders. Nur dann ist es die gleiche Idee, man schreibt dann das eine Gruppenelement mal das andere das andere, als man schreibt das Element und bastelt dann alles zusammen. Aber hey, so ist es einfach. Deswegen schreibe ich es so auf. Und da ist natürlich verschwunden. Aus der Coxeter-Gruppe verbunden sind. Verbunden haben wir mir verbunden hieß, es gibt einen Weg in den Grafen von dem einen zum anderen, beziehungsweise eine Galerie von der einen Kammer zur anderen. Dass alle Kammern verbunden sind. So, jetzt schreibe ich nur die Idee auf, die wir gerade schon skizziert haben, zusammen. Sei jetzt A ein Gruppenelement aus B und sei Omega aus der Menge der Wörter Mg so dass A das gleiche ist wie R Omega. So, das ist jetzt eine super kompakte Schreibweise für das, was ich gerade erklärt habe. Und ich möchte kurz begründen, warum ich das so machen kann und auch kurz feiern, dass wir das so machen können. Denn was wäre die Alternative? Ja, die wäre einigermaßen schrecklich. Wir müssten uns haufenweise Indizes hernehmen. Das heißt, für die bräuchten wir eine Funktion. Wir bräuchten also erstmal einen Index für die Indizes. Dann müssten wir die ganzen Indizes hernehmen und dann müssten wir unser Gruppenelement ja irgendwie so als Produkt schreiben, dass man sieht, dass genau diese Erzeuger, die wir uns ausgewählt haben, vorkommen, aber die dürfen ja auch mehrfach vorkommen. Ne? Es ist einfach super nervig, das aufzuschreiben. Wollen wir vielleicht nicht tun. So. Oder man nimmt sich die Indizes her, nummeriert die irgendwie durch und sagt aber dazu, dass da welche gleich sein dürfen und dann schreibt man das so irgendwie hin. Also es geht, aber es ist nicht schön. Was wir aber ja wissen ist, dass man Erzeuger verknüpft. Also immer so einen nach dem anderen. Und wenn ich das in der richtigen Reihenfolge lese, dann stehen jetzt da unten an den Erzeugern diese Farben dran und die bilden ein Wort. Indem ich also diese Notation mit den Wörtern verwende und mit den so entstehenden Gruppenelementen, kann ich einfach hinschreiben, dass mein Gruppenelement so entsteht. Indem ich die Erzeuger in der richtigen Reihenfolge verknüpfe, so wie mein Wort das vorgibt. An der Stelle ist die Notation echt Gold wert. Gut. Aus der Tatsache, dass wir dieses spezielle Erzeugungssystem haben und dass wir diese Abbildung R zur Verfügung haben und diese Notation, aus all dem folgt, dass ich das Gruppenelement A aus meiner Kochsittergruppe in dieser Form schreiben kann. Im Hinterkopf habe ich jetzt also diese Farben, die ich der Reihenfolge nach durchgehe, die zu den Erzeugern gehören, die ich aufmultipliziere, um A zu bekommen. Gut, dieses Wort ist jetzt ein potenzieller Typ für eine Galerie. Und wir gucken nochmal, ob wir alles richtig gemacht haben. Was passiert, wenn ich jetzt beim 1-Element loslaufe mit einer Galerie vom Typ Omega? Wir laufen eine Galerie entlang vom 1-Element der Gruppe mit Typ Ich starte beim 1-Element der Gruppe. In meinem Typ sehe ich einen ersten Buchstaben. Dazu gibt es einen Erzeuger, R irgendwas. Und um dahin zu kommen mit der entsprechend gefärbten Kante, muss ich von rechts mit diesem Erzeuger verknüpfen. Und dann steht er einfach da, denn ich habe ihn mit dem 1-Element verknüpft. So, ich laufe also die erste Farbe lang, die erste Kante und bin jetzt beim ersten Erzeuger gelandet, den ich benutzt habe, um A zu bekommen. So. Dann sehe ich die nächste Farbe, dazu gehört wieder ein Erzeuger. Mit dem verknüpfe ich jetzt, um die Farbe die Kante der entsprechenden Farbe lang zu machen. So, dann habe ich jetzt die ersten zwei Erzeuger abgefrühstückt. Und so mache ich weiter. Ich laufe einfach immer die entsprechende Farbe lang, wohin auch immer ich da laufen muss. Multipliziere die Erzeuger so auf, immer von rechts, immer von rechts, immer von rechts, das ist wichtig. Und nach Definition hier für diese Notation von R Omega lande ich dann genau beim Gruppenelement A. Und sehen, wir sehen also, dass die letzte Kammer auf dieser Galerie genau ist. Ne? Und wenn wir mit der Galerie hinlaufen können, sind wir offensichtlich verbunden. Und damit ist alles gezeigt. Und jetzt sehen wir, wie krass das ist. Ne? Wir haben diese paar Voraussetzungen, wir haben diese Gruppenstruktur, und diese Idee mit den Farben und wie das mit dem Erzeugungssystem zusammenhängt und schwupp, wissen wir auf einmal so viel. Ich freue mich noch ein bisschen und wische irgendwo. Oder mal gucken.
Vielleicht schreibe ich auch erstmal das nächste Resultat an, denn
ich komme jetzt nochmal zu dem Modell zurück, was wir uns letztes Mal angeschaut hatten von der Symphir. Dieses schöne, fast kugelige Modell. Da konnte man ganz toll sehen, dass die Rang-2-Residuen unterschiedlich waren. Wir hatten ja insgesamt 3 Farben. Es gab also 3 Möglichkeiten, wie man Rang-2-Residuen bilden konnte. Man konnte immer 2 von den 3 Farben auswählen. Und da gab es 2 Möglichkeiten, wo wir auf regelmäßige Sechsecke gekommen sind und eine Möglichkeit, wie wir auf ein Quadrat gekommen sind. Diese Rang-2-Residuen sahen also unterschiedlich aus. Rang 2 heißt, ich suche 2 Farben aus und darf nur die nutzen. So. Gleichzeitig haben wir aber was gemeinsam und das werden wir jetzt herausarbeiten im nächsten Jahr. Wir werden uns einmal ein für alle Mal klar machen, wie in diesem Kopfsitterkammern-System Rang-2-Residuen. Damit das geht, brauche ich natürlich genug Farben, aber okay. Ich schreibe jetzt Voraussetzungen hin, die deutlich machen, dass wir mindestens 2 verschiedene Farben haben und dann gibt es auch ein Zeilenresultat. Lemma 4-4. Voraussetzungen wie vorher. 4-4-2. Und dann möchte ich mir 2 Farben hernehmen aus meiner Farbenmenge I, die unterschiedlich sind. I und J. Gut, dann möchte ich jetzt etwas sagen über IJ-Residuen. Und ich möchte noch mal vorbereiten, dass in der Aussage, die gleich kommt, 2 Aussagen stecken. Denn ich sage etwas darüber, wie ein IJ-Residuum aussieht und dann sage ich in Wirklichkeit etwas darüber, wie alle aussehen. Ich sage also insbesondere, dass die alle gleich aussehen. Die haben alle die gleiche Struktur. Ist in unserem Graphen mit genau 2-mal NIJ-Kammern. NIJ war der Matrixeintrag in der Coxeter-Matrix an der Stelle IJ, beziehungsweise IJI, die ist ja symmetrisch. Oder in anderen Worten, wenn wir uns nochmal die Präsentation vorstellen, die zu unserer Coxeter-Gruppe gehört, dann steht ja beim Produkt RI mal RJ irgendein Exponent oben dran, der angibt, welche Ordnung dieses Produkt hat. Und das war dieses NIJ. Wir können da gleich noch ein Beispiel zu machen. Was bedeutet es, ein Kreis zu sein? Na, ein Kreis in einem Graphen ist ein Weg, und ich denke da immer den Weg als Kanten und Ecken so zusammen. Ein Kreis ist ein Weg, bei dem Start und Zielpunkt gleich sind, aber wo sich ansonsten unterwegs keine Kammer wiederholen darf. Das ist ein Kreis. Okay, das heißt, Startpunkt, Endpunkt sind gleich. Die Kammern, die ich dazwischen durchschreite, sind paarweise verschieden. Ja, ich behaupte, so sehen Rang-2-Residuen aus. Und wir können ja mal nur ganz kurz, damit wir dann gleich wissen, wo wir hinwollen, wiederholen in unserem Mini-Beispiel mit der Coxeter-Matrix 1, 2, 3, 1. Da können wir noch mal kurz schauen, was passiert da. So, wie sieht die Präsentation für die W aus? W wird erzeugt von 2 Erzeugern. Die Matrix hat ja Größe 2 von 2, also haben wir 2 Farben, 2 Erzeuger, R1, R2. Und was sind die Relationen? Na, wir erinnern uns, die Erzeuger haben selber Ordnung 2. R1 Quadrat gleich 2 Quadrat gleich. Und jetzt gucken wir noch, was ist. Masse wird R1 mal R2. Die Information steht in der Matrix an der Stelle 1, 2. Da steht eine 3, also ist der Exponent der Datenbank steht eine 3. Und das gibt die Ordnung des Produkts an. So, und dann dieses gleich 1, das lasse ich manchmal weg, weil man das bei Relationen häufig macht. Und wenn ich dran denke, schreibe ich es hin. Das ist unsere Präsentation. Wenn wir jetzt das Coxeter-Kammern-System dazu malen, dann fangen wir also beim Einzelnen an und dann gehen wir mit der Kante der Farbe 1 zu R1, wir gehen mit der Kante der Farbe 2 zu R2, dann laufen wir, wenn wir von rechts mit R2 multiplizieren, weiter zu R1, R2, dann laufen wir zu R1, R2, R1, was das gleiche ist wie A2, R1, R2, wegen dieser Bedingungen hier hinten mit der Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir R2 mal R1 und dann sind die Orte verbunden und wir sind fertig. Das ist ein nicht ganz regelmäßiges, aber regelmäßig gemeintes Sechseck. Wir haben die zwei verschiedenen Farben. 1, 2, die man jetzt ein bisschen unterscheiden kann. Und das ist ja auch schon selber eine mal zwei Residuum und es ist ein Kreis der M6. So, MIJ bis hier M1, 2, also 3. 2 mal 3, 6, das passt alles. Wir sehen also hier in diesem Beispiel, wie das zusammenpasst. Und an dem Beispiel werden, oh, vielleicht lasse ich das einfach stehen und erzähle nachher noch 5 andere Sachen, die man daran sehen kann. Warum die Residuen alle so aussehen, das kann man jetzt auch schon so ein bisschen erkennen. Denn in jedem Residuum hat man ja von einer Kammer aus immer nur die Möglichkeit, mit der einen oder mit der anderen Farbe loszulaufen. Und das heißt, dass man ja nur wissen muss, ob man, wenn man jetzt nach rechts und links mit den verschiedenen Farben losläuft, sich irgendwo trifft. Und wenn ja, wann das ist. Und wir haben jetzt gesehen, dass dieses MIJ uns sagt, wann man sich trifft. Also, warum das so krass aussieht. Gut. Okay. Wir stehen jetzt ein bisschen. Schauen wir uns einmal ordentlich hin. Was passiert gruppentheoretisch? Naja, gruppentheoretisch haben wir da einfach mal wieder eine Ledergruppe da. Da gab es zum Glück einen Lemma, das hat das alles geklärt, das können wir zitieren und dann ist klar, dass solche Kreide rauskommen und auch die Länge der Kreise ist klar. Das Lemma war 3-2. In Lemma 3-2 haben wir uns Coxeter-Matrizen angeschaut mit genau dieser Struktur, Größe 2, Kreuz 2, 1, irgendwas, irgendwas, 1 und dieses irgendwas hieß da M, das ist jetzt also unser MIJ. Wir schränken also quasi unseren Blick ein. Wir vergessen alles, was da sonst noch so an Farben rumläuft und konzentrieren uns nur auf die Farben I und J und auf die Teil-Coxeter-Matrix, die dann dazu gehört, wenn wir nur diese beiden Erzeuger anschauen. Dann ist es so eine Matrix der Form 1MM1, M ist MJ. Lemma 3-2 sagt, da kommen wir die Ida-Gruppe raus, wenn wir nur diese beiden Erzeuger betrachten. Der Ordnung 2 mal M, bla bla bla, ich weiß, wie anderes Zeug, aber so entsteht unser Kreis. Das ist es schon. Das ist M, so haben wir zum MIJ. Das mit der Matrix 2. Die Untergruppe, die ich bekomme, wenn ich nur das Erzeugnis von RI und RJ betrachte, von der Coxeter-Gruppe W. Eine die Ledergruppe der Ordnung 2 mal M. So, was hat das mit den Residuen zu tun? Na, egal was für ein Residuum ich mir hernehme, und ich nehme jetzt, um es zu erklären, mal das Residuum, was das Einzelelement der Coxeter-Gruppe enthält. Dann passiert ja immer das Gleiche. Und dass immer das Gleiche passiert, liegt in dem Lemma vorher drin, in Lemma 4-3. Ich stehe jetzt in meiner Kammer und dann habe ich zwei Möglichkeiten, wohin ich mit den Farben laufen kann. Farbe I oder Farbe J. Und angenommen, ich laufe jetzt los mit Farbe I und bleibe in meinem IJ-Residuum, dann kann ich jetzt ja nur zurückgehen, das ist langweilig, oder ich gehe weiter, dann muss ich die andere Farbe benutzen. Denn ich habe ja für jede Farbe immer nur genau einen Nachbarn. Unser Kammersystem ist dünn. Okay, das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich interessant losrennen kann, ist, dass ich immer abwechselnd I, J, I, J, I, J auflaufe. So, und dann komme ich, je nachdem, was NIJ sagt, halt irgendwann wieder da an, wo ich losgelaufen bin. Denn wenn ich diese ganzen Erzeuger in der Gruppe verknüpfe, RI, RJ, RI, RJ und so weiter, dann komme ich, wenn ich das MIJ mal gemacht habe, beim Einzelnen raus, also bei der Kamera, mit der ich gestartet bin. So, hier ist mein IJ-Residuum R. Daraus nehme ich meine Kammer, die nenne ich X. Das ist ein X aus R. Wie schreibe ich das? Liegen alle Kammern in R auf einer Galerie von X zu sich selbst. Vom Typ ich fange halt an mit I, dann mit J und so weiter. Und wie oft kann ich diese Kombination immer IJ abwechselnd langlaufen, bis ich wieder bei X angekommen sein muss? Na, NIJ sagt mir, wenn ich das NIJ mal mache, lande ich beim neutralen Element. Also kann ich das NIJ mal machen. Wir werden für genau solche Sachen eine Abkürzung brauchen. Das merken wir langsam. Oben auf dieser Galerie. Jetzt zählen wir, wie viele Kammern da drauf liegen. Na, ich fange an bei X, das ist die erste Kammer, die ich zähle. Dann gehe ich los mit I, das ist die nächste, 1. Dann mit J weiter, 2 und so weiter. Jedes Mal, wenn da die Kombi IJ steht, laufe ich 2 Kammern entlang. Das Ganze M mal, also 2 M Kammern. Die Idee der Gruppenstruktur sagt uns, wie viele Elemente wir haben und welche Ordnung jeweils, bla bla bla. Und dann kommt die Kammernsystemstruktur und sagt uns, okay, das heißt, wir fangen an loszulaufen, haben immer nur 2 Möglichkeiten, deswegen kommt da so ein Kreis raus. Und dann haben wir diese Aussage. Und insbesondere sehen die alle gleich aus, denn ich habe jetzt, als ich mit X angefangen habe, in unserem beliebigen IJ-Residuum ja nichts weiter reingestellt. Das Einzelne mit der Gruppe ist häufig eins, an dem man Sachen besonders gut sehen kann. So ist es auch hier. Insbesondere kommt dann, wenn ich beim Einzelelement starte, tatsächlich eine Untergruppe raus, wenn ich mir alle Kammern angucke, die ich da jetzt durchschreite auf meinem Kreis der Länge 2n. Das ist sonst nicht so. Wenn ich irgendwo starte, außerhalb dieses Kreises an der 1, dann bekomme ich einfach eine interessante Menge von Gruppenelementen, aber keine Untergruppe, weil das Einzelelement nicht drin ist. Das Einzelteil liegt nur in genau einem Residuum, nämlich in dem, wo die Kammernmenge genau die Elemente dieser von RI und RJ erzeugen kommt. Und das ist auch wieder interessant, finde ich jedenfalls, dass da so viel passiert, wo die große Gruppenstruktur plötzlich keine Rolle mehr spielt. Das sind dann eben einfach Kammern und da gibt es Kanten und Farben und es passiert irgendwas. Und an anderen Stellen merken wir so deutlich, wie die Gruppenstruktur reinspielt und uns erklärt, was da los ist. Okay, hat das Beispiel zur Illustration gereicht? Ist das mit den Kreisen so in Ordnung? Kreise kriegen wir also immer, die Frage ist, wie lang die sind. Und da spielen dann die MIJ eine Rolle und das ist genau das, was wir beim Modell gesehen haben. Da, wo das MIJ gleich 3 war, wo also dann so eine DE der Gruppe, also so eine SYM3 entstanden ist, da haben wir 6 Ecke bekommen. Und da, wo die Erzeuger vertauschbar waren, da kam eine DE der Gruppe um 4 raus, also ein Quadrat. Dann machen wir weiter.
Jetzt kommt gleich mal 4, 5.
Lämmer 4, 5 sagt, oh, ich mal ein Bild. Erstmal. Lämmer 4, 5 sagt folgendes. Stellen wir uns vor, dass wir drei Farben zur Verfügung haben. I, J und K nenne ich die jetzt mal. Und jetzt gucken wir uns ein Residuum an und zwei Kammern da drin. Also zum Beispiel A und B. Die liegen in einem J-Residuum, sind also irgendwie so J-mäßig verbunden. So. Und jetzt habe ich im gleichen J-Residuum einen Nachbarn von A, nennen wir ihn C. Die sind jetzt ja nach Definition mit irgendeiner Farbe verbunden. Diese Farbe kriegt jetzt erstmal irgendeinen Buchstaben, weil ich nichts weiß. Also zum Beispiel K. Dann sagt das Lemma, das wir gleich beweisen, dass diese Farbe K aus der Farbmenge J kommen muss, also aus dem Typ des Residuums. So, das ist ja erstmal interessant, oder? Ich bin in einem J-Residuum, stehe irgendwo, sehe einen Nachbarn, zu dem ich mit einem Schritt hinkomme, also mit einer Kante, dann muss die Farbe, die ich da sehe, zu J gehören. Das ist deshalb seltsam, weil man ja denken könnte, na, vielleicht liegen die nur im gleichen Residuum, weil ich halt über einen Umweg mit den richtigen Farben dahin komme. Und warum soll es nicht so sein, dass diese Kante, die ich da jetzt langlaufen könnte, eine unzulässige Abkürzung ist, in dem Sinne, dass das zwar eine Kante ist, aber eigentlich sehe ich die nicht, weil die Farbe nicht zu J gehört. Könnte man ja denken erstmal, dass das geht. Ich fand es jedenfalls erstmal seltsam und total unnötig. Ich hatte das Gefühl, nee, wieso? Wieso soll ich nicht über Umwege mit J dahin kommen, aber die Kante, die ich da sehe, sehe ich in Wirklichkeit nicht, weil die Farbe nicht in meinem Farbspektrum ist, die ist nicht in J. So, erstmal ist das merkwürdig, oder? Aber wie wir jetzt sehen werden, das ist auch wieder die Besonderheit hier bei dieser Gruppenstruktur, dass sowas Seltsames nicht passiert. Gut, schreibe das mal hin. Das wäre die Voraussetzung 4.2. Und dann nehmen wir uns eine Farbteilmenge J her. Und R ein J. Dann habe ich zwei Kammern, die in meinem Residuum liegen und die im großen Kammernsystem benachbart sind. Also genauso wie ich es gerade beschrieben habe, die sind im gleichen J-Residuum und wir wissen, dass die im Universum benachbart sind. Sind schon in J. Dann gilt, X ist I benachbar zu Y und I geht in J. Also erstmal so ein bisschen schräg. Irgendwie wirkt das zu stark. Mir nicht so. Also den Sinn habe ich gedacht, irgendwie erscheint das zu krass. Warum soll ich das so? Oh, und bitte gleich mal was zur Lesbarkeit sagen, jetzt wo ich da schon drüber gewischt habe, ob das dann besser ist.
Mit den Streifen.
Das wische ich gleich mal nass zur Stadt.
Genau, skeptischer Blick. Das ist seltsam, oder? Genau, das ist seltsam, das ist gut.
Genau, diese Skepsis ist gut. Wenn diese Dinge zu schön aussehen, um wahr zu sein, dann sind sie vielleicht einfach nicht wahr. Nein. Gucken wir mal, was da dahinter steckt. Also, immerhin wissen wir ja, dass X und Y aus dem gleichen J-Residuum kommen. Und und im gleichen J-Residuum zu liegen, heißt, dass man irgendwie J-mäßig verbunden ist. Wir kommen also von X zu Y hin mit einer Galerie, bei der im Typ, bei den Farben, nur Farben aus J vorkommen. So, die können wir uns ja erstmal hernehmen. Nach Voraussetzung existiert ein Wort Omega aus J. Das verwende ich jetzt einfach als Menge der Wörter mit Farben, die aus J kommen. So. Das ist eine Galerie von X, die zu Y gibt, mit Typ Omega. Das geht. Das liegt eigentlich daran, dass es nur Sinn ist. So. Jetzt überlegen wir. Wir hatten noch dieses Lemma, dass es, wenn man bei einer Kammer losläuft, mit einer Galerie, dass es immer nur auf eine Weise geht und dass wir auch wissen, was die Kammer am Ende ist. Das können wir jetzt benutzen. Diese Galerie, die es hier gibt, von X zu Y mit Typ Omega, ist dann die einzige Galerie von X zu Y mit Typ Omega. Und deswegen wissen wir, dass Y dasselbe sein muss wie X mal R Omega. Wir kommen von X zu Y, indem wir immer nacheinander mit den ganzen Erzeugern verknüpfen, bei denen die Indizes die Farben aus Omega sind. Insbesondere folgt dann, Y ist das gleiche wie X mal R Omega mit Lemma 4.3. Und woher kommt dieses Wort R Omega? Na, ich habe es ja gerade nochmal erklärt. Das entsteht, indem ich die Farben von Omega nehme in der richtigen Reihenfolge und dann die entsprechenden Erzeuger miteinander verknüpfe in der Gruppe. Da ich jetzt bei dem Wort Omega nur Farben aus J verwende, verwende ich auch nur Erzeuger mit Indizes in J. Das heißt, R Omega ist aus der Coxeter-Gruppe der Teilkoxeter-Gruppe, würde ich jetzt mal so sagen, die ich kriege, wenn ich alles, was außerhalb von J liegt, vergesse und nur die Erzeuger nehme mit den Farben aus J. So, ich bin hier also ein Erzeugnis der RJ, wobei J aus J kommt. Das ist eine Untergruppe von der Coxeter-Gruppe B, darf natürlich die ganze Gruppe sein. Dann haben wir nichts zu zeigen. So, jetzt haben wir schon mal die ganze Info verwendet, die da drin steckt, dass wir aus dem gleichen Residuum kommen und dass wir nur eine Möglichkeit pro Typ haben, eine Galerie lang zu laufen. Okay. Was für Informationen haben wir noch? Da steht auch noch, dass die benachbart sind. Und benachbart zu sein heißt, ich habe da eine Kante dazwischen mit irgendeiner Farbe. Okay, schnappen wir uns diese Farbe. Wieder nach Voraussetzung. Die Farbe nenne ich jetzt K, damit klar ist, dass die mit J erstmal nichts zu tun haben muss, denn die ist ja jetzt von irgendwo auf der Welt. Das ist eine Farbe K aus der großen Farbenmenge I. Und die sei so, dass X K benachbart ist zu Y. Nach Voraussetzung sind die benachbart, da muss eine Farbe dran stehen und der habe ich jetzt einfach nur einen Namen gegeben. Ja gut, aber benachbart zu sein in der Farbe hat ja, da steht eine Definition hinter. Y muss jetzt X mal RK sein. Und hier habe ich verwendet, wie unser Coxeter-Kammern-System definiert ist und wie der Nachbarschaft definiert ist mit diesen Farben. Aha, das ist ja interessant. Jetzt habe ich ja also das gleiche Gruppenelement Y zweimal dargestellt als X mal irgendwas. Einmal X mal R Omega und einmal X mal RK. Und das Ganze passiert in einer Gruppe. So, da steht jetzt X mal R Omega gleich X mal RK. Und in Gruppen dürfen wir kürzen. Dieses X, was da jetzt auf beiden Seiten steht und auch auf beiden Seiten jeweils links, das dürfen wir jetzt in der großen Coxeter-Gruppe W. Und jetzt mal der Omega, und jetzt Im Erzeugnis der Herdplatte, wobei aus der kommt.
Das lassen wir uns jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen. Was ist hier jetzt also los? Wir haben ein Gruppenelement, das einerseits selber ein Erzeuger ist, RK, mit der Farbe K. Andererseits kann man es aber auch schreiben als Produkt von Erzeugern, wo unten halt so Farben dran stehen, die aus J kommen. Können das verschiedene Darstellungen für das gleiche Element sein?
Wir haben ja gesehen, dass in unserem Gruppen durchaus mal Elemente auf verschiedene Arten dargestellt werden können, zum Beispiel da unten. R1, R2, R1 ist das gleiche wie R2, R1, R2. Gegen sowas spricht man nicht. Was aber nicht geht, ist, dass man Darstellungen hat, in denen dann plötzlich bei der einen Darstellung irgendwelche Farben vorkommen und in der anderen aber nicht. Denn wenn es solche unterschiedlichen Darstellungen gäbe, müssen wir mal kurz überlegen, könnte man ja, indem man die Elemente auf die andere Seite bringt, so eine Darstellung für das neutrale Element kriegen, da wäre plötzlich noch eine Relation, die da stehen würde, wo noch das Einzelelement rauskommt, die in unserer Coxeter-Präsentation aber nicht vorkommt. Alle Relationen, die da gelten, kennen wir, die stehen da. Und da steht nicht sowas wie RI, RJ, RK, RI gleich 1 oder so. Das hier geht nur ohne zusätzliche Relationen, wenn RK ein Erzeuger ist, bei dem die Farbe da unten aus J kommt und in Wirklichkeit ist das Omega, also einfach nur ein Wort, das aus einem Buchstaben besteht und der ist K und der kommt aus J. Hier sehen wir nochmal, wie ganz subtil diese Präsentationstheorie da reinspielt und dass wir keine Relation haben, die nicht dastehen. Das ist witzig, oder? Deswegen hat diese Kante, die wir da sehen, eine Farbe, die aus J kommt.
Also wenn man es kurz begründen wollte, also keinen richtigen Beweis machen wollte für so ein Lemma, dann würde man einfach sagen, diese Kante muss eine Farbe haben, die aus J kommt, weil wir sonst in unserer Coxeter-Gruppe eine Relation hätten, die wir nicht haben. Das haben wir uns in Wirklichkeit jetzt klar gemacht. So, im Vergleich zu den anderen Sachen war das jetzt irgendwie subtil, nach meinem Gefühl. Als nächstes, ja, jetzt kommt wieder so ein bisschen Vorgeplänkel, weil wir auf die nächste wichtige Teilstruktur hinarbeiten. Und ich glaube, das kann mich an dem Bild ganz gut motivieren. Kapitel 4 ist im Wesentlichen zu Ende. Jetzt kommt noch so ein bisschen Nachbereitung und ein bisschen Vorbereitung für das, was als nächstes passiert. Ein bisschen was davon kann ich als Bemerkung zusammenfassen. Und dann brauchen wir gleich noch eine Definition. Beides steht hier sogar noch. Das ist. Okay. Ich fange am Ende an. Ich fange an mit der Motivation für das, was in Kapitel 5 passiert und wo wir als nächstes hinarbeiten. Hier an unserem kleinen Sechseck kann ich das erklären. Wenn ich kurz vergesse, dass da Gruppenelemente daran stehen, sondern einfach nur dieses regelmäßige Sechseck betrachte, dann kann ich mir Symmetrien davon angucken. So, haben wir schon mal besprochen, Symmetriegruppe, Drehung, Spiegelung, Spiegelung. Da liegt eine Spiegelachse. Wie verhalten sich denn die Kammern zueinander, die ich da sehe, die sich gegenüberliegen, die also beim Spiegeln aufeinander abgebildet werden? Na, hier ist das Einzelelement der Gruppe und hier ist R1. Da komme ich von dem einen zum anderen, indem ich mit R1 verknüpfe. Bei
wenn ich das hier mache, komme ich zu R1 und wenn ich das da mache, komme ich auch von R1 zum R1-Gelände. Einverstanden? So, jetzt gucke ich hier hin. Wie kann ich dieses Spiegeln hier quasi realisieren? Naja, die unterscheiden sich auch wieder nur um R1. Aber Moment mal, das R1 steht links. Ich müsste also von links nach R1 laufen, um von links nach rechts zu kommen und umgekehrt. Aber es würde funktionieren, genauso wie unten. Da kann ich auch von links mit R1 verknüpfen. Aha, wenn ich also jetzt nur dieses Stückchen Kammernsystem hier angucke, dann bekomme ich durch Multiplikation von links mit einem Gruppenelement eine Spiegelung. Und zu jeder Spiegelung gehört eine Rechnung an die linke Seite. Oder wir können es auch mit oben und unten machen oder irgendwie schräg, aber ne, man hat irgendwie so hier und da. Man hat eine Spiegelachse und dann hat man so ja, da und dort. War das Robi, der gesagt hat, ich will aber da sein? Weil ich verstanden habe, dass wenn er dann da ist, dass er nicht mehr hier ist. Okay, also hier und da. Gucken wir uns noch mal eine andere Spiegelachse an, um zu schauen, ob das jetzt hier Zufall war. Nehmen wir mal die. So, was ist da los? Hier oben sehe ich, dass ich von rechts mit R2 verknüpfen möchte, um von da nach da zu kommen. Okay, das ist irgendwie seltsam. Gerade haben wir von links verknüpft. Was ist hier? Hier haben wir dieses Element und dieses. Okay. Hier unten haben wir auch wieder R1 und würden aber von rechts verknüpfen. Merkwürdig. Okay, das heißt, man kann vielleicht nicht überall sofort sehen. Hier bei der nächsten Spiegelachse würde es wieder funktionieren, da könnten wir wieder von links verknüpfen mit R2. Okay, also da ist irgendwas Interessantes los. Und das Einzige, was ich jetzt kurz allgemein dazu sagen möchte, und dann schreibe ich vielleicht was in den Bemerkungen zu, ist, dass wir immerhin wissen, dass wenn wir uns ein festes Gruppenelement nehmen und von links damit verknüpfen oder von rechts, das ist jetzt gerade egal, dass wir dann eine Permutation bekommen auf der Menge der Gruppenelemente. So, im Allgemeinen ist es kein Gruppenautomorphismus, das wird sich nicht mit der Verknüpfung vertragen, aber wir kriegen immerhin eine Permutation. Also eine bijektive Abbildung der Gruppe als Menge betrachtet in sich selbst. Oder in anderen Worten, wir können unser Kopfzeiterkammernsystem einmal durchschütteln, wenn wir ein festes Gruppenelement nehmen und alles von links damit verknüpfen. So, durchschütteln macht das Leben interessanter. Die Frage ist, ob die Kopfzeiterkammernsystemstruktur dadurch kaputt geht. Oder ob sich das mit der Graphenstruktur und mit der Färbung so verträgt. Und da hat jetzt das Verknüpfen von links tatsächlich einen Vorteil gegenüber dem Verknüpfen von rechts. Denn Verknüpfen von rechts ist ja das, was unsere Kanten und unsere Farben und so definiert. Das heißt, da sollten wir lieber nichts machen. Die rechte Seite sollten wir so lassen, wie sie ist. Auf der linken Seite können wir dagegen was tun. Wenn ich nämlich zum Beispiel zwei Kammern habe, x und y, und die beide von links mit einem festen Gruppenelement verknüpfe, nennen wir es z, dann bleibt alles, was ich da sehe, an Nachbarschaft oder im gleichen Residuum sein oder irgend sowas erhalten. Denn das passiert ja alles auf der rechten Seite, indem ich gucke, was passiert, wenn ich von rechts mit Erzeugern verknüpfe. Ah, okay. Das heißt, da kommt sich das nicht in die Quere und das spricht dafür, dass wir dann vielleicht interessante Abbildungen kriegen von unserem Kammernsystem in sich selbst. Hier haben wir ein Beispiel gesehen, wo das eine richtig interessante Abbildung ist. Da nehmen wir einen Erzeuger, machen da irgendwas und kriegen eine Spiegelung. Okay. Bei den anderen Spiegelachsen war jetzt noch nicht so klar, ob das auch so funktioniert. Vielleicht haben wir auch einfach nicht das richtige Element gesehen, mit dem man von links verknüpfen muss. Kann ja auch sein. Ne? Dass da irgendwie, dass wir nur schief geguckt haben und es ging halt nicht mit einem der Erzeuger. Vielleicht geht es mit was anderem. Aber hier oben haben wir so ein schönes Beispiel. Wir nehmen den Erzeuger, der da steht, verknüpfen von links damit und wunderbar. Okay, Motivation Nummer 1. Spiegelung hier und dort, wie werden die realisiert? So. Dann allgemein Verknüpfung von links mit irgendwas Festem, macht eine interessante Abbildung, was können wir darüber sagen? Und letzte kleine Sache, das ist nochmal Notation. Und zwar ist das wieder in Analogie zu dem, was wir haben. Mit dieser Abbildung R. Die Abbildung R wirft ja Farben auf Erzeuger und Wörter auf so Produkte von Erzeugern. Und da möchte ich jetzt nochmal quasi Notation übertragen, denn wir haben bisher über die Länge von Wörtern gesprochen, da haben wir die Buchstaben gezählt, die wir brauchen. Und als nächstes möchte ich auch über die Länge von Gruppenelementen sprechen, und zwar in dem Sinn, der sich über die Abbildung Erde automatisch ergibt. Ich kriege ein Gruppenelement, in dem ich Erzeuger passend in der richtigen Reihenfolge und so verknüpfe. Und vielleicht komme ich auf das gleiche Gruppenelement auf verschiedene Weisen, das kann sein. Aber ich komme ja dahin in unserem Graphen, wenn ich mir überlege, dass ich beim Einzelelement loslaufe mit der entsprechenden Galerie. So, da komme ich jetzt auch über mehrere Wege hin vielleicht, verschieden lange. Aber es gibt eine minimale Galerie. Es gibt so ein kürzestes Wort, mit dem ich dahin komme. Und dementsprechend gibt es auch eine kürzeste Darstellung als Produkt von Erzeugern in der Gruppe. Und das möchte ich gerne als Länge des Gruppenelements nehmen. Also wenn wir nochmal hier ein Beispiel zeigen. Dieses Gruppenelement A, das hat Länge 2. Denn es gibt eine minimale Galerie von der 1 dahin mit Länge 2, 1, 2. Es gibt ja noch eine andere Galerie, der Länge 4, dann laufe ich halt schon keinen Umweg. Aber das ist keine minimale, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass die Länge dieses Gruppenelements 4 ist, sondern die Länge ist 2, die Länge einer minimalen Galerie. Und ich nutze die gleiche Notation. Wir haben diese senkrechten Striche für die Länge von Wörtern und ich möchte auch die senkrechten Striche für die Länge von Gruppenelementen. Deswegen kommt jetzt hier Bemerkung und Definition ein bisschen kombiniert. Die Bemerkung ist E, das heißt das Gruppenelement aus der Coxeter-Gruppe, so bewirkt Multiplikation von links einen farberhaltenden, also wirklich Nachbarschaft mit Farbe erhaltenden, also einen speziellen Automorphismus von dem Kammernsystem. Wohlgemerkt nicht von der Gruppe, die Gruppenstruktur müssen wir vergessen, aber von dem Kammernsystem. Das ist eine Bijektion und Nachbarschaft und also was bleibt erhalten und auch die Farben. So bewirkt Multiplikation von links mit diesem G einen speziellen Graph-Automorphismus. Graph schreibe ich mal dazu, damit man das nicht verwechselt. Automorphismus des Kammernsystems. Sigma. Gut, das war das eine, was ich festhalten wollte. Und das andere war, auch wieder ist G ein Element aus unserer Gruppe. So bezeichnet die Länge von G, also die Länge des Gruppenelements, die Länge einer minimalen Galerie von 1 zu G in die Idee habe ich gerade erklärt, man will quasi so ein kürzestes Wort haben, dass wenn man das quasi langläuft und dieses Gruppenelement ergibt und dieses kürzeste Wort bekommen wir, indem wir den Typ einer minimalen Galerie nehmen. Deswegen ist das die einfachste und kürzeste Art, das zu beschreiben. Und was ich dann eigentlich interessant finde, ist, dass wir ja jetzt immer so hin und her wechseln zwischen wir benutzen die Gruppenstruktur und wir vergessen die Gruppenstruktur. Und wir sehen immer wieder Beispiele, wo es total sinnvoll ist, zwischen diesen Perspektiven zu wechseln, dann mal die Perspektiven so zu interpretieren und mal anders. Hier jetzt sagen wir was über Gruppenelemente, aber um die Länge eines Gruppenelements total kurz beschreiben zu können, nutzen wir die Graphenstruktur des Coxeter-Kammern-Systems.
Das war Kapitel 4.
Kapitel 4 ist zu Ende, ich wische ein bisschen und wir duschen zumindest mal, was jetzt in Kapitel 5 auf uns zukommt. Ich möchte nämlich, dass Gedöns mit den Spiegelungen jetzt schon mal noch ein bisschen mehr anteasern, bevor wir dann nächste Woche so richtig einsteigen. Was wir sehen werden, ist, dass wir dieses Konzept von Spiegelungen wirklich sehr allgemein auf Coxeter-Kammern-Systeme einführen können. Das sind interessante Abbildungen, die auch wirklich anschaulich so das tun, was man halt denkt, was eine Spiegelung tut. Und wie ich auch schon gesagt habe, haben wir dann halt eine Spiegelachse, sozusagen, in unserer Anschauung. Im Kammernsystem ist vielleicht erstmal nicht so klar, was das sein sollte, aber in unserer Anschauung, wenn wir jetzt so flach denken, dann haben wir eine Spiegelachse und dann haben wir so ein hier und da drüben oder rechts und links oder wie auch immer, oben und unten. Und diese beiden Teile, also diese Stückchen, in die das Kammernsystem dann geteilt wird durch so eine Spiegelung und die entsprechende Achse, die heißen Wurzeln. Deswegen heißt Kapitel 5 Wurzeln.
ordentliche Definition, aber ich steige bei mir in ein Bild ein. Wir haben doch gerade gesehen an unserem Beispiel, dass R1, R2, R1 und R2, R1, R2 das gleiche Gruppenelement sind, aber trotzdem kann die Darstellung was ausmachen. Nämlich dann, wenn wir uns die dazugehörigen Wörter angucken, mit den Farben, also einmal 121 und 212, das sind verschiedene Typen. Das heißt, wenn ich da jetzt bei einer Kammer loslaufe, laufen die einmal so und einmal so. Und wie sieht das bei uns anschaulich aus? Schade, dass ich das angeschaut. Wenn ich zur gleichen Kammer R1, R2, R1 laufe, hier unten, und die Darstellung oben nehme, also den Typ 121, dann laufe ich hier lang. Erst 1, dann 2, dann 1. Das ist ein Weg, eine Galerie, die ich laufen kann. Wenn ich die andere Darstellung nehme, dann komme ich auf einen anderen Typ, nämlich 212, dann laufe ich auf eine andere Galerie lang. So. Wie sehr unterscheiden diese beiden Galerien sich? Na, hauptsächlich haben sie unterschiedliche Typen. Ja, okay. Aber sie sind zum Beispiel gleich lang und sie haben auch den gleichen Anfang und das gleiche Ende. Das heißt, es wird total viele Situationen geben, wenn ich hier in meinem Universum irgendwo losgerannt bin, hier hinten, und laufe hier lang und habe ganz viel Spaß und komme hier an und laufe dann hier hinten weiter und habe noch mehr Spaß, dann ist für ganz viele Fragen total egal, ob ich hier auf diesem Mittelstück 212 lang gelaufen bin oder 121. Ich habe die gleiche Farbe benutzt, das hatte die gleiche Länge. So, wo ist der Unterschied? Oder? Okay, noch ein Beispiel. Es geht jetzt immer darum, dass wir irgendwelche Galerien langlaufen. Noch ein Beispiel. Kann ja sein, dass ich hier hinten irgendwo beschließe, ich mache einen kleinen Umweg, ich laufe jetzt einmal die Farbe K lang und dann merke ich, ah, ist doch nicht so schön, ich laufe wieder zurück und laufe weiter, wie ich das geplant hatte. Im Wort wäre es einfach so eine elementare Erweiterung mit dem Wort K in der Mitte. So, hin und zurück. In unserer Galerie füge ich dann auch einfach zwischendurch so zwei Kanten ein, hin und zurück. Hier verändert sich die Länge. Es ändert sich aber überhaupt nicht, wie ich dann am weiter auf und wo ich rauskomme. Und genauso, wenn ich unterwegs bemerke, oh, hier bin ich irgendwie einen Umweg gelaufen, da hätte ich was weglassen können, das würde dann einer elementaren Reduktion entsprechen. Also wäre eine Erweiterung und Reduktion, jeweils immer mit so einer Farbe, einem Buchstaben. Und die Entsprechung ist dann hier im Weg, dass man halt einmal so extra so rüberläuft und wieder zurück. Oder dass man merkt, oh, ich bin hier komisch gelaufen, das kann ich auch weglassen. Und das sind drei Möglichkeiten, wie man Wege manipulieren kann, die in unserem Kontext natürlicherweise auftauchen und die leicht zu beschreiben sind. Also Kante extra laufen, extra gelaufene Kante weglassen oder in so einem Kreis linksrum oder rechtsrum laufen. Hauptsache, man läuft wirklich genau den halben Kreis lang, denn nur dann ist es egal, ansonsten spielt es bei der Länge eine Rolle und auch, wo man rauskommt. Das ist die Motivation für die folgende Definition. Und die Voraussetzung ist immer noch viel Zeit. Ich schnappe mir verschiedene Farben. Haben für die Farben 1 und 2 und für ein Sechseck. Und das sieht so aus. P, I, J, kleines P und dann Index I, J, sei folgendes Wort. Das ist nur aus den Buchstaben I und J gebastelt und es sieht etwas unterschiedlich aus, je nachdem, ob M, I, J gerade oder ungerade ist. Also wenn M, I, J gerade ist, dann ist das einfach I, J und zwar M, I, J halbe Mal hintereinander geschrieben. Gut, dann gibt es noch den Fall, dass M, I, J ungerade ist und dann sieht es anders aus. Dann fange ich nämlich mit J an kommt IJ ganz oft hintereinander geschrieben, und zwar MIJ-1 halbe Mal. Das funktioniert, weil MIJ-1 gerade ist. Okay. Was?
Schau doch mal.
In dem Beispiel hier, wo R1, R2, R1 das gleiche ist wie R2, R1, R2, da gucken wir N1, 2 an, und das ist 3. Das ist also ungerade. Wir wären also dann da oben in unserer Definition im zweiten Fall, im unteren Fall. Gucken wir also mal, was P1, 2 wäre. So, was sagt unsere Bastelanleitung? Die sagt, wir fangen mit der zweiten Farbe an, also hier mit der Farbe 2, das ist das J. Dann schreiben wir das Wort IJ, also das Wort 1, 2 hin, und wir müssen nur gucken, wie oft da oben im Exponenten steht MIJ-1 halbe. MIJ ist 3, 3 minus 1 ist 2, halbe ist 1, das heißt, ich schreibe das Wort 1, 2 einmal hin. Ich setze die Klammer jetzt nur einmal für uns, damit wir merken, was wir getan haben. Und das fertige Wort ist dann 2, 1, 2. Wir sehen also, dass wir mit P1, 2 das Wort beschreiben, das wir hier als Typ haben, wenn wir die Galerie links rumlaufen. Und P21 ist dann halt das Wort, was genauso aussieht, aber quasi mit 1 und 2 vertauscht. Ich habe jetzt also plötzlich eine abkürzende Schreibweise für, ich laufe in einem Kreis die eine Richtung oder die andere Richtung. Das ist der Witz dieser Wörter. Die sollen das beschreiben, damit ich nicht jedes Mal erklären muss. Ja, hier so die Hälfte langlaufen und bitte in die Richtung. Und ach ja, wir müssen noch darauf achten, ist das jetzt ein Kreis von zweimal gerade oder zweimal ungerader Länge, damit ich weiß, wie ich rauskomme. So, da ist es wirklich einfach. Gucken wir uns den anderen Fall an. Was ist, wenn wir hier MIJ gleich 4 haben? Dann kriegen wir hier kein Sechseck, sondern ein Achteck. Das heißt, wir laufen hier immer abwechselnd IJ. Aber egal. Und auch hier ist die Idee wieder, links oder rechts lang zu laufen, aber immer genau den halben Kreis. Und ich male das jetzt mal anders, damit das nicht immer gleich aussieht. Meine so. Links oder rechts rum. Oder oben oder unten lang, sage ich jetzt. So, oben lang, unten lang. Und was ist jetzt PIJ? Okay, wir sind im oberen Fall. MIJ ist 4, also gerade. Also schreibe ich ein paar IJ hin und die Frage ist, wie oft? Da gucke ich in den Exponenten, MIJ halbe ist in diesem Fall 2. Ich schreibe also das Wort IJ zweimal hin und sehe, okay, wenn ich hier loslaufe, dann laufe ich jetzt mit dem Wort PIJ unten lang. IJ, IJ. Und mit dem Wort PJI würde ich halt oben lang laufen. Das fängt das ein. Einverstanden? So, wie kann man sich das jetzt irgendwie zunutze machen? Naja, wenn es ja am Ende darum gehen soll, Galerien zu beschreiben oder zu unterscheiden, die sich nur hier in der Mitte irgendwo in so unwesentlichen Details unterscheiden, dann kann man genau diese Notation verwenden. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die beiden Galerien, die ich hier bekomme, wenn ich links oben loslaufe und hier nach rechts unten laufe, und wenn ich dann dabei diesen Kreis der Länge 6 einmal linksrum und einmal rechtsrum ablaufe, die unterscheiden sich nicht in der Länge, die unterscheiden sich auch sonst nicht in viel, aber streng genommen unterscheiden sie sich im Typ, weil nämlich in der Mitte einmal 1, 2, 1 durch 2, 1, 2 ersetzt wurde. Und jetzt habe ich eine Sprache dafür. Ich kann nämlich dann sagen, dass diese beiden Galerien übereinstimmen mit ihrem Typ, bis auf so ein Mittelstückchen, und da steht ein Wort der Form PIJ. Und ich kann die Galerie verändern, indem ich an der Stelle PIJ durch PJI ersetze. Und das heißt, ich laufe den Kreis andersrum. Und schon kann ich relativ kompakt erklären, was, wie wir merken, ansonsten viele Worte braucht. So, ergibt Sinn, oder? So. Na, dann können wir das jetzt direkt benutzen. Die anderen beiden kleinen Manipulationen, die ich schon genannt hatte, waren, dass ich was streiche oder was hinzufüge. Also das hatten wir schon am Anfang, ne, diese elementaren Erweiterungen und Reduktionen. Und hier in diesem Kontext sagen wir dazu jetzt Kontraktion und Expansion. Kontraktion heißt, ich streiche Teilwörter der Form Buchstabe, gleicher Buchstabe. Und in der Galerie entspricht das dann diesem, ich laufe eine Kante lang und dann wieder zurück. Und Expansion ist genau das Gegenteil, da fügt man so ein Wort der Form Buchstabe, gleicher Buchstabe ein und läuft dann entsprechend eine Kante und wieder zurück. Schreibe ich also ganz kurz hin. Kontraktion bedeutet ein Teilwort der Form J wird gestrichen. Expansion heißt ein Teilwort der Form JJ oder I, völlig egal, wird hinzugefügt. Und es ist egal wo. Ich darf das am Anfang, in der Mitte oder am Ende einfügen oder streichen. Das interessiert keinen. Nicht bei dem, worum es jetzt geht. So, und die dritte Manipulation von Wörtern, die kommt von diesen PIJs her. Das nennt man elementare Homotopie. Elementare Und das sind immer Manipulationen, die man mit Wörtern macht. Das heißt, ich sage dann später, ich kontrahiere ein Wort, ich expandiere ein Wort oder ich mache eine elementare Homotopie mit einem Wort. Und das heißt, dass ich in dem Wort irgendwo identifiziere, dass da ein Teilwort der Form PIJ steht und ich tausche das aus durch das Wort PJI. Das ist eine elementare Homotopie. Die man mit solchen Typen langläuft. Das habe ich jetzt schon mehrfach erklärt an diesen Beispielen. Deswegen werde ich jetzt einfach nur noch die Definition hinschreiben, auf die das Ganze hinausläuft. Und das ist ein guter Moment, um zu unterbrechen. Dann können wir nächstes Mal das wiederholen und noch ein bisschen ergänzen und dann können wir anfangen, Wurzeln vorzubereiten. Ich möchte gerne zwei Wörter aus unserer Wortmenge MI, Coxeter-Äquivalent nennen, genau dann, wenn ich das eine Wort in das andere überführen kann, indem ich diese Sachen durchführe, über die wir gerade gesprochen haben. Kontraktion, Expansion, elementare Homotopie. Egal wie viele, egal welche Reihenfolge. Wir haben sowas Ähnliches ja schon mal gemacht. Da sind wir das ganze elementar kleinschrittig durchgegangen. Wir wissen also, wie es funktioniert. Deswegen kann ich das jetzt hier kurz einführen. Da kommt eine Äquivalenzrelation raus. Das können wir in der Übung noch mal genauer beschreiben, wenn wir wollen. Wörter in Menge 1 und 2 aus I heißen Coxeter äquivalent. Genau dann, wenn das eine, also wenn Omega 2, durch dieses Zeug entsteht. Ich kürze es ein bisschen ab. Durch Kontraktion, die Kontraktion, Expansion, und elementare Homotopien, also L, entsteht. Beliebig viele in beliebiger Reihenfolge. Wir werden also dann nächste Woche, da wir einsteigen, werden uns nochmal mit Beispielen an dieses Zeug erinnern. Dann kommen noch zwei, drei zusätzliche Definitionen, noch mehr Beispiele. Und dann geht es weiter und wir beweisen der Dinge. Kleiner Hinweis vielleicht noch. Bei den freien Gruppen, als wir da so angefangen haben mit solchen Veränderungen, da war ja auch manchmal wichtig, wie verändert sich die Länge? Und da hatten wir auch schon dieses Thema, die Länge ändert sich nicht Modulo 2. Da möchte ich hier darauf hinweisen, dass es genauso ist. Bei Expansion und Kontraktion können zwei dazukommen oder zwei wegfallen.
jemals passiert das immer und am Ende, bei der Summe weiß man das dann nicht, bei elementaren Homotopien ändert sich die Länge sogar gar nicht. Diese Wörter P, J und P und E sind gleich lang. Okay, das wird wichtig, sage ich einfach schon mal. Das wird eine Rolle spielen. Okay, dann ist da ein guter Moment, um zu unterbrechen. Und wir besprechen gleich kurz, wie es mit der Übung weitergeht.